ARD.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder.
Das Mädchen von Angkor Wat von Heinrich Peukmann. Das Bienchen. Kon Kmum heißt Bienchen, so hat ihr Vater sie genannt. Kon Kmum, weil sie überall hingeflitzt war auf ihren kurzen Beinchen, weil sie immer hatte rennen wollen, angetrieben von der Freude, etwas entdecken zu können. Aber geh doch mal langsam, hatte ihr Vater oft gestöhnt. Nun bleib doch mal sitzen. Aber Kon Kmum hastete weiter. Zu schön war es, sich alles anzusehen. Vor allem den großen Tempel ganz in der Nähe ihres Dorfes, den schaut sie sich für ihr Leben gern an. Angkor Wat heißt er. Viele Türme ragen in den Himmel, in manche sind Gesichter aus Stein gemeißelt. Es sind Bilder der Könige von Kambodscha, die hier vor vielen Jahren regiert haben. Milde lächeln sie zu ihr herunter, als würden sie alles verstehen und verzeihen. Ja, ihr seid immer bei mir, hatte Kon Kmum früher gedacht, wenn sie die Steingesichter sah. Ihr passt auf mich auf, damit mir nichts passiert. Ja, es ist schön hier. Der Tempel ist schön, die Gesichter der Könige sind es und auch der Urwald, der nicht weit vom Tempel entfernt beginnt. Im Tempel treten manchmal Tänzerinnen auf. In wunderschönen langen Kleidern tanzen sie zur Musik von Flöten und Trommeln. Kon Kmum ist begeistert davon, wie sie ihre Beine und Arme im Rhythmus der Musik bewegen. Immer wenn sie die Trommeln und die Flöten gehört hatte, war sie hin zu dem Ort gerannt, an dem getanzt wird. »Was willst du mal werden?«, hatte ihre Mutter sie oft gefragt. »Tänzerin, Mama, ich will so schön tanzen wie die Frauen zwischen den Türmen des Tempels.« Ihre Mutter hatte nichts darauf geantwortet, aber milde gelächelt. »Ja.« Mama würde es gefallen, wenn Kon Kmum Tänzerin werden würde, das sah sie an ihrem Lächeln. Früher einmal hatte es rund um den Tempel Tiger gegeben, die sogar zwischen den Türmen von Angkor Wat herumgeschlichen waren, aber die sind schon lange verschwunden. Schade, ich wäre hingelaufen, wenn es sie dort noch geben würde, denkt Kon Kmum, auch wenn Tiger natürlich gefährlich sind. Trotzdem. Gesehen hätte sie gerne mal einen. Aber Kon Kmum läuft nicht mehr. Hatten die Könige einen Moment lang nicht aufgepasst auf sie? Hatten sie sie vergessen? Sie weiß es nicht, sie ist nur noch traurig. Tiger sind gefährlich, das weiß sie, aber noch gefährlicher ist der Urwald, auch das weiß sie. Es hat Krieg gegeben in Kambodscha und im Urwald liegen Tretminen. Wenn man darauf tritt, explodieren sie und man kann sich schwer verletzen. »Du darfst nicht in den Dschungel gehen«, hatte ihr Vater immer gewarnt. »Niemals darfst du das, das ist viel zu gefährlich.« Kon Kmum hatte genickt. »Ja, Papa, ich werde nicht in den Urwald gehen.« Aber dann hatte sie die Rinder des reichen Nachbarn gehütet, um ein paar Riel, ein paar Cent zu verdienen. Nicht viel, aber ihre Familie brauchte das Geld, denn sie ist arm. Bitterarm sogar. Da war ein Kälbchen plötzlich in den Urwald gelaufen. Kon Kmum hatte Angst bekommen. Wenn dem Nachbarn ein Kälbchen wegläuft, wird er schimpfen, hatte sie gedacht. Und er wird verlangen, dass Papa den Wert für das Kälbchen ersetzt, wenn ich es nicht wiederfinde. Aber wie soll er das schaffen? Wir haben doch kaum Geld genug zum Überleben. Da hatte sie alle Warnungen vergessen und war einfach hinterhergelaufen, mitten hinein in den Urwald. Sie hatte gerufen, dass das Kälbchen stehen bleiben sollte und hatte es auch fast erreicht. Da hatte es plötzlich einen lauten Knall gegeben. Danach war Kon Kmum ohnmächtig geworden. Wach geworden war sie im Krankenhaus in der Stadt, einige Stunden entfernt von ihrem Dorf. Dorthin hatten Ang Mai, ihre Schwester, ihre Mutter und ihr Vater sie gebracht. Ang Mai hatte nämlich den Knall gehört und war sofort losgerannt, weil sie geahnt hatte, dass etwas Schlimmes passiert war. Der Arzt hatte festgestellt, dass Kon Kmum operiert werden müsste. Ihr Knie war schwer verletzt worden. Konkmum konnte zuerst gar nicht aufstehen. Sie konnte das Knie nicht belasten. Dann musste sie lernen, auf Krücken zu laufen, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Ang Mai half ihr dabei, sie war immer an ihrer Seite, wenn sie nicht in der Dorfschule war. Aber richtig laufen kann Konkmum nicht mehr, auch nicht, als sie das Krankenhaus verlässt. Denn eine Operation am Knie, damit es wieder gesund wird, können ihre Eltern nicht bezahlen. Viel zu teuer ist sie, viel zu wenig Geld hat ihre Familie. Da hilft es auch nichts, dass der Nachbar darauf verzichtet, sich den Wert des Kälbchens ersetzen zu lassen, das im Urwald verschwunden war. Sie sind einfach zu arm. »Ach, Konkmum«, sagt ihr Vater, wenn er sie sieht. »Ach, Bienchen«. Dann spürt sie, was er denkt. »Wie schnell konntest du doch laufen«, denkt er. »Wie viel Freude hast du gehabt, überall hinzuflitzen?« Und sie spürt auch, was ihre Mutter denkt. »Ach, was wird jetzt aus deinem Wunsch, Tänzerin zu werden?« denkt sie. »Woher sollen wir das Geld bekommen, um dein Knie zu operieren?« »Wir werden niemals genug haben.« Sie sieht es an ihren traurigen Augen, in denen es manchmal verdächtig schimmert. Ja, ihre Mutter hat Mühe, ihre Tränen zu unterdrücken. Konkmum weint oft. Immer wenn sie irgendwo hingehen will, wenn sie merkt, wie langsam es geht, wie schwer sie sich auf die Krücken stützen muss und wie weh jeder Schritt tut, dann laufen ihr, obwohl sie das nicht will, die Tränen über die Wangen. Ang Mai sieht es. Sie sieht es immer. Und dann steht sie hilflos da, ihre Arme baumeln schlaff herunter und sie weiß nichts zu sagen. Konkmum merkt, dass Ang Mai gerne etwas sagen würde, um sie zu trösten, aber es fällt ihr einfach nichts ein. Bis sie irgendwann lachend vor Konkmum steht. »Was hat sie nur? Weshalb lacht sie plötzlich?« denkt Konkmum. »Ich weiß jetzt, was wir machen. Ich hab eine Idee«, lacht ihre Schwester. »Du wirst sehen, wir kriegen genug Geld zusammen, um die Operation zu bezahlen. Lächle, kleines Bienchen, bald wirst du wieder laufen können. Es wird alles gut werden, glaube mir.« Dann greift sie nach Konkmums Arm und drückt ihn sanft. Und sie kann tatsächlich lächeln. Sie glaubt Ang Mai. Was sie sagt, wird sich erfüllen. Davon ist Konkmum ganz fest überzeugt. Der Getränkeverkauf. Konkmum lebt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Angkor Wat, der großen Tempelanlage in Kambodscha. In seine Türme sind die Gesichter der Könige eingemeißelt, die hier vor vielen Jahren regiert haben. Milde blicken sie auf die Menschen herab. Am besten gefallen ihr noch immer die Tänzerinnen, die im Tempel auftreten und in langen Kleidern zur Musik der Flöten und Trommeln tanzen. Tänzerin hatte Konkmum werden wollen, wie ein Bienchen war sie immerzu in Bewegung gewesen. Aber nach dem Unglück im Urwald kann sie nur noch langsam an Krücken laufen. Sie müsste am Knie operiert werden, aber dafür haben ihre Eltern kein Geld. Gespannt schaut Konkmum ihre Schwester Ang Mai an, die lachend vor ihr steht. Sie habe eine Idee, wie sie genug Geld bekommen können, sagt sie. Zu gern würde Konkmum wissen, was das für eine Idee ist, die Ang Mai hat. Aber die lächelt nur, wenn sie sie fragt und antwortet, du wirst schon sehen. Was Konkmum bald darauf sieht, ist, dass der Vater zwei Räder mit einer Achse verbindet und darüber aus Holzbrettern eine Kiste bastelt. Vorne befinden sich zwei Deichseln. Wasserkrüge kann man darauf transportieren, Reissäcke und, ja, auch ein kleiner Mensch hat darauf Platz. So einer wie Konkmum. Tatsächlich sitzt Konkmum zwei Tage später auf dem Handkarren, den Ang Mai zieht. Neben ihr stehen Flaschen mit Wasser, sprudeligem und stillem, die ihre Mutter dorthin gestellt hat. Dazu ein bisschen Eis in einer Schüssel und Pappbecher, aus denen man trinken kann. Du verdienst jetzt selbst Geld, erklärt ihre Mutter und ihr Vater lächelt dazu. Du verkaufst Wasser an die schwitzenden Touristen von Angkor Wat. Nimm 2000 Riel pro Becher. Für die Touristen ist das nicht viel Geld. Kon Kmum nickt. Das ist eine gute Idee. Sie wird Getränke verkaufen. Und 2000 Riel sind für Reisende aus aller Welt wirklich nicht viel Geld. Zuerst müsste sie aber Ang Mai von dem Wasser geben, denn die schwitzt mächtig in der Hitze, während sie den Karren zieht. Doch Ang Mai schüttelt heftig mit dem Kopf, als sie es ihr anbietet. »Nein, das ist für die Touristen, ich kann dir doch kein Geld geben.« Endlich sind sie am Tempel angekommen und Ang Mai setzt sie direkt an einer Brücke am Haupteingang ab, die über einen Wassergraben führt. Auf den Mauern, links und rechts der Brücke, schlängeln sich zwei Schlangen aus Stein, die Nagas, die aufpassen sollen, dass keine bösen Menschen in den Tempel gehen. Kon Kmum werden sie nichts tun, deshalb hat sie keine Angst vor ihnen. Im Schatten einer Mauer breitet Ang Mai eine Decke aus. Dann hilft sie der Schwester beim Absteigen vom Wagen und stellt die Flaschen, die Pappbecher und die Schüssel mit dem Eis neben sie. Dazu ein Kästchen für das Geld. Als sie alles erledigt hat, lächelt sie zufrieden. »So, den Rest musst du allein schaffen. Sei freundlich zu den Leuten, dann kaufen sie dir auch etwas ab.« Dann läuft Ang Mai zurück ins Dorf. Sie muss zur Schule. Die Touristen gehen an Kon Kmum vorbei. Mal sind es einzelne Personen, mal kleine Gruppen. »Sprudel, Wasser«, ruft Kon Kmum, wenn sie an ihr vorbeigehen, und zeigt auf die Flaschen. Aber die Touristen kaufen nichts. Einige lächeln ihr zu, andere scheinen sie gar nicht zu bemerken. Endlich kauft aber doch eine Touristin etwas. Sie kauft gleich zwei Becher Sprudelwasser, einen für sich und einen für den Mann, der sie begleitet. Und sie legt ihr dafür sogar 500 Riel zusätzlich in das Kästchen. Kon Kmum ist glücklich. Ihr erstes Geld, das sie selbst verdient hat. Ihr erstes Geld, mit dem sie ihre Operation bezahlen kann. Danach tritt eine längere Pause ein, bevor wieder jemand Wasser kauft. Diesmal ist es ein älterer Mann. Viel zu selten kaufen die Leute Kon Kmum etwas ab. Viel zu wenig Geld verdient sie. Aber genau in jenem Moment, bevor sie richtig traurig wird, kauft ihr doch wieder jemand etwas ab. Bei jedem Kauf lernt Kon Kmum Wörter einer fremden Sprache kennen, die sie zuerst nicht begreift, aber beim zweiten oder dritten Mal dann doch versteht. »Thank you«, sagt ein Mann, als sie ihm den Becher reicht. »Danke« heißt das, Kon Kmum versteht es irgendwann. Sie legt die Hände vor der Brust zusammen und verbeugt sich. »Gern geschehen« heißt das in Kon Kmums Sprache. Der Mann lächelt. »Water, please«, sagt eine Frau. Diesmal versteht sie schnell. Wasser möchte die Frau haben. Über die Wörter, die sie aus der fremden Sprache lernt, freut Kon Kmum sich. Damit hat sie gar nicht gerechnet. Sie verdient nicht nur Geld, sie lernt auch eine fremde Sprache. Das macht ihr Spaß. Wer weiß, wozu das mal gut sein wird, denkt sie. Die Sonne senkt sich immer tiefer über die Bäume des nahen Urwalds. Irgendwann ist sie ganz dahinter verschwunden. Fast wirkt es so, als wolle sie sich im Urwald verstecken, um morgen wieder daraus aufzutauchen. Schnell wird es dunkel, immer weniger Touristen kommen nun vorbei. Eine halbe Flasche Sprudel und eine Flasche stilles Wasser hat Kon Kmum verkauft. Ein paar Rielscheine liegen in dem Kästchen. Da kommt Ang Mai heran. »Na, warst du auch fleißig?«, fragt sie. Kon Kmum zeigt auf die wenigen Scheine. »Oh, das ist doch gut«, sagt Ang Mai dennoch. Ob sie das wirklich so meint, weiß Kon Kmum nicht. Ang Mai lädt alles wieder auf den Karren, zum Schluss hilft sie der Schwester hinauf, dann zieht sie den Karren zurück zu ihrer Hütte. Diesmal schwitzt Ang Mai nicht so sehr, denn vom Fluss her, der sich nah an ihnen vorbeischlängelt, weht ein leichter Wind. Ihr Vater und ihre Mutter freuen sich, als Kon Kmum nach Hause kommt. Schließlich sitzen die Schwestern nebeneinander unter dem Dach ihrer Pfahlhütte. Die Hütte steht deshalb auf Pfählen, damit keine Schlangen hineinkommen können. Eine Zeit lang schweigen sie. »Sei nicht traurig, Konkmum«, sagt Ang Mai schließlich. »Für den ersten Tag hast du schon viel Geld verdient. Wir geben nicht auf. Niemals tun wir das.« »Nein, aufgeben will Konkmum nicht. Aber wie oft muss ich noch im Schatten der Naga sitzen? Wie viele Stunden, um genug Geld für die Operation zu verdienen? Wie lange wird das dauern?« denkt sie. Aber sie sagt es nicht. Stattdessen lächelt sie ihre Schwester an. »Ach, Ang Mai, wenn ich dich nicht hätte«, sagt sie und meint es auch genau so. Ein Fluss, der rückwärts fließt. Nahe an der großen Tempelanlage von Angkor Wat in Kambodscha lebt Konkmum. Dort im Tempel treten Tänzerinnen in langen Kleidern auf, die zur Musik der Flöten und Trommeln tanzen. Tänzerin wäre Konkmum auch gerne geworden, aber nach dem Unglück im Urwald ist daran nicht zu denken. Nur noch humpelnd und an Krücken kann sie laufen und müsste dringend am Knie operiert werden, aber dafür hat ihre Familie kein Geld. Vor kurzem hat ihre Schwester Ang Mai eine gute Idee gehabt. Mit einem Handkarren zieht sie Konkmum nun jeden Tag zum Tempel. Dort verkauft sie Getränke an die durstigen Touristen. Sie lernt die fremden Worte »Thank you« und versteht, was »Water please« heißt. Ein paar Tage lang verdient Konkmum Geld, wenn es auch wenig ist, und die Familie spart es für die Operation. Aber dann kommt der große Regen. Konkmum sitzt zusammen mit Ang Mai unter dem Blätterdach ihrer Pfahlhütte und beobachtet, wie der Regen vom Himmel stürzt. Tiefe Pfützen haben sich auf dem Dorfplatz vor der Hütte gebildet. Von den Blättern des großen Banyanbaumes in der Mitte fließt das Wasser in kleinen Rinnsalen. Kein Gedanke daran, dass Konkmum Getränke am Angkor Wat verkaufen könnte. Bei dem Wetter kommt kein einziger Tourist. Die Schwestern starren auf die Pfütze und sehen, wie die Regentropfen kleine Kreise ziehen. »Werde ich wohl jemals genug Geld für die große Operation verdienen?«, fragt Konkmum. »Du musst geduldig sein«, antwortet Ang Mai. »Bald wird der Regen aufhören. Dann werde ich dich wieder zum Tempel ziehen und du kannst Sprudel verkaufen.« Aber in den nächsten Tagen ändert sich nichts. Die Wolken hängen schwer am Himmel, der seine Schleusen geöffnet hat und sie nicht mehr schließen will. Plötzlich kommt ihr Vater durch den Regen zur Hütte gelaufen und ruft: »Mädchen, kommt mal schnell, das müsst ihr sehen, unser kleiner Fluss fließt rückwärts.« »Ein Fluss, der rückwärts fließt? Das können sich die beiden beim besten Willen nicht vorstellen.« Sie holen zwei Decken aus der Hütte und legen sie sich über den Kopf. Konkmum humpelt an ihren Krücken los, Ang Mai und ihr Vater bleiben an ihrer Seite. Der Fluss schlängelt sich gar nicht weit entfernt von ihrem Dorf an den Reisfeldern vorbei. Trotzdem sind alle pitschnass, als sie dort ankommen. Konkmum starrt mit offenem Mund auf den Fluss. »Tatsächlich, er fließt rückwärts. Noch vor ein paar Tagen floss er vorwärts in Richtung Dschungel. Jetzt sieht es so aus, als käme er von dort her.« Konkmum kann es nicht glauben. Ihr Vater lächelt. »Das hat es schon mal gegeben«, erzählt er. »Unser kleiner Fluss mündet doch im großen Fluss Mekong. Und in der Regenzeit tritt der Mekong über die Ufer. Dann drückt sein Wasser in unser Flüsschen hinein und das beginnt dann in die andere Richtung zu fließen, weil es nicht mehr in den Mekong münden kann.« »Und wohin fließt unser Fluss jetzt, Papa?«, fragt Konkmum. »In unser riesiges Wasserbecken, aus dem wir unsere Reisfelder bewässern und in dem sich unsere Wasserbüffel suhlen.« »Dann haben wir ja für den heißen Sommer genug Wasser«, sagt Ang Mai. Ihr Vater lächelt. »Ja, das haben wir. Der Reis wird gedeihen. Vor uns liegt ein gutes Jahr.« Und wie gut wäre es erst, wenn dann auch mein Knie heil wäre und ich wieder wie ein Bienchen flitzen könnte. Ich bin doch ein Bienchen, denkt Konkmum. Aber das sagt sie nicht, um den Vater und Ang Mai nicht traurig zu machen. Gemeinsam gehen sie langsam zurück. Geht ruhig vor, sagt Konkmum, aber das wollen die beiden nicht. Sie bleiben an ihrer Seite. Ein Regentag nach dem anderen vergeht, eine schwarze Regenwolke nach der anderen treibt über das Dorf hinweg. Aber dann klart der Himmel plötzlich auf und die Sonne brennt vom Himmel, als hätte es den Regen nie gegeben, und ihr kleiner Fluss fließt wieder in die Richtung, in die er immer geflossen ist. Ang Mai zieht Konkmum auf dem Handkarren den langen Weg zum Tempel Angkor Wat. Als sie endlich ankommen, setzt sie sie wie zuvor an der Brücke am Haupteingang ab, die über einen Wassergraben führt. Auf den Mauern links und rechts schlängeln sich die beiden Steinschlangen, die Nagas, die aufpassen sollen, dass keine bösen Menschen in den Tempel gehen. Dort sitzt Konkmum also wieder im Schatten der Wand auf ihrer Decke und fühlt sich beschützt. Diesmal verkauft sie nicht nur Wasser, sondern auch bunte Ansichtskarten von dem schönen Tempel, die ihre Mutter besorgt hat. Sie kann wieder Geld verdienen, durch die Ansichtskarten sogar ein bisschen mehr als vorher. Wenn keine Touristen kommen, schaut Konkmum auf den Dschungel in der Ferne. In früheren Zeiten hatte er den ganzen großen Tempel überwuchert. Seine Würgefeigen mit ihren gigantischen Luftwurzeln hatten ihn im Klammergriff gehabt, die Dorfbewohner hatten gar nicht mehr gewusst, dass es ihn gibt. Aber dann hatten einige Leute ihn wiederentdeckt. Die Bäume waren gefällt worden und nach ein paar Jahren war der Tempel wieder für alle sichtbar gewesen. An diese Verwandlung muss Konkmum denken, wenn gerade keine Touristen an ihr vorbeikommen. Wie kann ein riesiger Tempel unter Bäumen und Sträuchern verschwinden, so dass niemand ihn mehr sehen kann, denkt sie. Das ist ja so wie, ja, wie ein Fluss, der rückwärts fließt. Manchmal muss sie auch an die Tiger denken, die es einmal hier gegeben hat. Zwischen den Türmen des Tempels sind sie herumgeschlichen, dort, wo jetzt die Frauen in ihren langen Kleidern tanzen. Konkmum hört die Musik, aber sie geht nicht hinüber. Zu weh tut es ihr, die tanzenden Frauen zu sehen. Aber manchmal hilft es ihr nicht, an den überwucherten Tempel zu denken oder an die Tiger, dann ist Konkmum einfach nur traurig. Wird sie jemals wieder richtig laufen können? Warum nur hatte es den Krieg geben müssen, der die Minen im Urwald hinterlassen hat? Wird sie jemals Geld genug haben für die Operation am Knie? Manchmal, wenn niemand sie beobachten kann, rinnen ihr Tränen über die Wangen. Nein, das Bienchen, das sie mal gewesen ist und das überall hinflitzte, gibt es nicht mehr. Wenn Ang Mai kommt, um sie abzuholen, merkt sie sofort, wie Konkmum sich fühlt. »Du darfst doch nicht traurig sein«, sagt sie und lächelt fein. »Komm, lächle auch. Es wird alles wieder gut. Denk an unseren Fluss. Es kann rückwärts und vorwärts für ihn gehen. Warum nicht auch für dich?« Da versucht Konkmum zu lächeln. Sie möchte nicht, dass Ang Mai auch traurig wird. Ihre Schwester, die ihr immer hilft. Und wirklich, sie beginnt zu lächeln und spürt, dass mit dem Lächeln auch ihre Zuversicht wieder wächst. Ja, warum nicht auch für sie? Der fremde Mann. Auch an diesem Tag sitzt Konkmum am Haupteingang der großen Tempelanlage Angkor Wat in Kambodscha. Dort verkauft sie Getränke und Ansichtskarten an die Touristen. Vielleicht schafft sie es, genug Geld zu verdienen, um doch noch ihr verletztes Knie operieren lassen zu können. Ihre Schwester Ang Mai zieht sie bei gutem Wetter immer auf einem Handkarren zum Tempel, bevor sie selbst in die Schule geht. Aber auch heute sind es nicht viele Touristen, die etwas von ihr kaufen. Kon Kmum muss viel Geduld haben. Schön ist es aber, dass sie Wörter lernt in der fremden Sprache der Touristen. Thank you kennt sie nun schon, oder auch water please. Oh, wonderful, ruft heute eine Frau, als sie auf den großen Tempel blickt. Auch andere Touristen rufen das. Wonderful, very nice. Kon Kmum weiß zuerst nicht, was die Worte bedeuten. Aber wenn sie in die strahlenden Augen der Leute blickt, versteht sie es doch. Wunderschön kann das nur heißen. Wunderschön finden die Leute ihren Tempel. Darüber freut sich Kon Kmum, denn der Tempel mit seinen hohen Türmen ist ein wichtiger Teil ihres Lebens. Aber beim Kaufen starren manche Touristen auf ihr Knie, das immer noch geschwollen und seltsam verbogen ist, als wäre es leicht abgeknickt. Kon Kmum schämt sich. Sie möchte nicht, dass die Leute sie anstarren. Es verletzt sie und es kommt ihr so vor, als würde ihr Knie in diesem Moment noch mehr schmerzen. Deshalb hat sie sich heute noch eine Decke mitgenommen, als Ang Mai mit ihr aufgebrochen ist. Schon auf dem Karren bedeckte sie ihr Knie mit der Decke. Und auch jetzt, beim Getränkeverkauf an ihrem Platz vor dem Tempel, liegt die Decke über ihrem Knie. Das sieht zwar so aus, als würde sie trotz der Hitze frieren, aber das ist Kon Kmum egal. Hauptsache, niemand sieht ihr verletztes Knie. Eine Zeit lang geht das gut. Kein Tourist starrt Kon Kmum mehr an. Aber dann kommt ein Mann auf sie zu, der 2 Becher Sprudelwasser kauft. Er zahlt ihr sogar 5000 Riel dafür, viel mehr also, als er müsste. Den einen Becher gibt er der Frau, die ihn begleitet. Sie hat lange blonde Haare, sieht Kon Kmum. Er selbst hat auch blonde Haare. Ganz sicher kommt er aus einem Land weit weg, überlegt sie. Die beiden trinken sofort einen Schluck aus dem Becher und Kon Kmum denkt, dass sie danach weitergehen, über die Brücke hinüber zum Tempel. Aber das tun sie nicht, denn der Mann zeigt plötzlich auf die Decke. »Warum hast du eine Decke über dein Knie gelegt?«, fragt er. Er spricht tatsächlich ihre Sprache. »Ist etwas nicht in Ordnung damit?« Die Frau lächelt dazu, als wolle sie sagen, »Du kannst meinem Mann ruhig vertrauen. Er meint es nicht böse.« Kon Kmum zögert. »Warum fragt der Mann das? Wird er sie auch so anstarren wie andere Touristen, wenn sie die Decke wegzieht?« »Nein, das will Kon Kmum nicht. Auf keinen Fall will sie das.« Aber die Frau lächelt bittend. Sie lässt ihr gar keine Wahl. Im nächsten Moment kniet sie sich neben ihr nieder und hebt sanft die Decke hoch. »Oje«, murmelt sie. Auch der Mann hockt sich zu ihr und schaut. Er starrt sie dabei nicht an, sondern schaut nur auf das Knie und zieht seine Stirn in Falten, als wäre er sehr besorgt. »Wo hast du das her?«, fragt er. Kon Kmum fasst Vertrauen zu ihm. »Nein, das ist keiner, der einfach nur neugierig ist. Der macht sich wirklich Sorgen um sie, das spürt sie.« Und so erzählt sie ihm, dass sie in den Urwald gelaufen ist, um das Kälbchen ihres Nachbarn einzufangen, auf das sie hatte aufpassen sollen. Und dabei sei direkt neben ihr eine Tretmine explodiert. Der Mann nickt nur, als er das hört. Er weiß, dass der Krieg Spuren hinterlassen hat. Um hier zu helfen, ist er ins Land gekommen. Vorsichtig beginnt er, Kon Kmums Knie zu betasten. Dann fasst er zu ihrem Unterschenkel und beginnt ihn vorsichtig hin und her zu bewegen. »Nun«, sagt er dann, »das ist eine schwere Verletzung. Die wird nicht von allein heilen.« Da sagt er ihr nichts Neues, das weiß sie selbst. »Das muss operiert werden. Warum ist das noch nicht passiert?« »Ja, warum wohl«, denkt Kon Kmum. Sie schlägt die Augen nieder. »Weil meine Eltern arm sind und wir kein Geld für eine Operation haben«, sagt sie und merkt, wie ihre Stimme dabei verärgert klingt. Aber der Mann ist ihr deswegen nicht böse. »Sitzt du deshalb hier und nicht in der Schule und verkaufst Wasser und Karten, um dir das Geld selbst zu verdienen?«, fragt er. Kon Kmum nickt. »Meine Eltern wissen keine andere Lösung«, erklärt sie. Der Mann erhebt sich und schaut seine Frau an. Die scheint seine Gedanken zu erraten und nickt ihm zu. Jetzt fragt der Mann nach ihrem Namen. Konkmum, sagt er dann. Ich bin Arzt. Seit ein paar Wochen arbeite ich in einem Krankenhaus in der großen Stadt und kann dir helfen. Sitzt du jeden Tag hier? Konkmum nickt. Dann komme ich in ein paar Tagen wieder vorbei und nehme dich in meinem Auto mit in die Stadt. Dort werde ich dich operieren. Konkmum glaubt nicht richtig zu hören. Er weiß doch, dass ihre Familie kein Geld dafür hat, aber das scheint ihn nicht zu stören. Du gibst mir das Geld, das du bis dahin verdient hast. Das reicht. Er bückt sich und legt ihr die Decke wieder über das Knie. Sag deinen Eltern Bescheid, damit sie sich keine Sorgen machen, wenn ich dich abhole. Für eine Woche wirst du dann nicht zu Hause sein. Sag ihnen auch, dass wir dich sicher zurückbringen und dann wirst du gesund sein. Glaub mir, kleine Konkmum. Nein, richtig glauben kann Konkmum das nicht. Ein Arzt, der ihr das Knie operieren will, einfach so, das kann es doch gar nicht geben. Jetzt schauen wir uns den Tempel an, aber wir kommen wieder und klären alles. Der Mann nimmt seine Frau bei der Hand und geht auf den Tempel zu. Einmal drehen sich die beiden noch kurz zu ihr um. Bis bald, Konkmum, rufen sie und winken. Am Abend erzählt Konkmum ihren Eltern und Ang Mai von dem Mann. Sie staunen. Ihr Vater schüttelt den Kopf. Können wir ihm glauben? Können wir ihm unser Bienchen anvertrauen? Fragt er. Aber ihre Mutter nickt. Was sollen wir sonst tun? Konkmum muss doch wieder richtig laufen, nein, flitzen können, so wie früher. Sag dem Mann, dass er zu uns kommen und dich hier bei uns abholen soll. Ich will ihn sehen. Dann werde ich spüren, ob wir ihm vertrauen können oder nicht. Konkmum nickt. Kaum wagt sie zu hoffen, dass alles wieder gut werden könnte. Ang Mai lächelt ihr zu. Das wird es, soll das heißen. Das wird es. Die große Operation. Einige Tage ist es her, dass Konkmum beim Getränkeverkauf vor dem Tempel Angkor Wat von dem fremden Mann angesprochen worden ist. Arzt sei er, hat er gesagt, und ihr angeboten, ihr Knie zu operieren. In ein paar Tagen würde er wiederkommen. Bis dahin solle sie alles mit ihrer Familie besprechen. Seitdem ist Konkmum voller Hoffnung. Wenn das doch stimmen würde, denkt sie, und sie sieht in den Gesichtern ihrer Eltern und ihrer Schwester, dass sie auch so denken. Aber die Tage gehen dahin, ohne dass der Mann kommt. Tag für Tag sitzt Konkmum im Schatten der Mauer auf ihrer Decke und bietet Wasser an. Sie beginnt, traurig zu werden. Viele Touristen laufen an ihr vorbei, aber der Mann ist nicht dabei. In der Ferne rauschen die Bäume des Dschungels. Ach, wäre ich doch niemals dort hineingelaufen. Dann wäre das Unglück nicht passiert und ich könnte Tänzerin im Tempel werden, denkt Konkmum und seufzt. Plötzlich aber hört sie eine Stimme über sich. Da bist du ja, kleine Konkmum. Wie schön, dass du auf uns gewartet hast, sagt die Stimme. Erschrocken schaut sie auf. Tatsächlich, da steht der Mann vor ihr, der Arzt. Und seine Frau ist auch an seiner Seite. Heute kann es losgehen. Bist du bereit? Natürlich ist Konkmum bereit. Wie lange hat sie auf diesen Moment warten müssen? Vor Freude kann sie gar nichts tun, sondern nur nicken. Die Frau bemerkt es und sagt, warte, ich helfe dir auf. Sie trägt ihre Decke, der Mann ihre Wasserflaschen und die Ansichtskarten, während sie zum Auto gehen. Konkmum muss sich auf ihre Krücken stützen, um ihnen zu folgen. Sie weist ihnen den Weg, wie sie zu ihrem Dorf in der Nähe der Tempelanlage kommen. Dort müssen sie gar nicht bis vor ihre Pfahlhütte fahren. Ihre Mutter hat den Wagen entdeckt und kommt sofort auf den Dorfplatz gelaufen, einen Koffer in der Hand. Ihr Vater, Ang Mai und die Nachbarn folgen. »Ach, meine Eltern. Ach, Ang Mai, denkt Kon Kmum. Wer weiß, seit wie vielen Tagen sie alle schon nach dem fremden Auto Ausschau gehalten haben. Wer weiß, wie oft sie an jedem Tag zum Dorfeingang geblickt haben. Die Mutter schaut den Arzt einen Moment lang fragend an. Dann lächelt sie. Kon Kmum versteht, dass sie ihm vertraut. Die Mutter reicht ihm die Hand, genau wie der Vater. »Wir sind Rainer und Elfi«, stellt der Arzt sich und seine Frau vor. »Wir arbeiten als Ärzte im Krankenhaus in der Stadt. Ich habe mir das Knie ihrer Tochter angesehen. Es sieht schlimm aus, aber ich bin guter Dinge, dass wir mit einer Operation helfen können. Eine Woche lang werden Sie Ihre Tochter nicht sehen. Dann bringen wir sie zurück, versprochen. Und dann, ja, dann wird Kon Kmum viel besser laufen können.« Die Eltern nicken. Zum Abschied lächeln alle. Es ist ein Lächeln, das ihre Hoffnung ausdrückt. »Hoffentlich wird es so werden. Hoffentlich wird unser Bienchen wieder gesund«, sagt dieses Lächeln. Während der Fahrt am Fluss entlang in die Stadt schaut Kon Kmum verträumt aus dem Fenster. Wasserräder drehen sich am Ufer, Bambusrohre tauchen in den Fluss, nehmen das Wasser auf und gießen es am Scheitelpunkt des Rades in die Abflussrinne zu den Reisfeldern. Nach langer Fahrt kommen sie endlich am Krankenhaus in der Stadt an. Kon Kmum kommt in ein Zimmer mit drei anderen Mädchen. Sie hat sich gerade auf das Bett gesetzt, da tritt Rainer ins Zimmer. Diesmal trägt er einen weißen Kittel. Er schaut sich das verletzte Knie sehr genau an, dann wird es von einem anderen Arzt geröntgt. Eine Ärztin kommt hinzu, die sagt, dass sie sie vor der großen Operation am nächsten Tag betäuben wird. Sie solle keine Angst haben, sie werden ihr nicht wehtun. Und so ist es auch. Von der Operation bekommt Kon Kmum gar nichts mit. Als sie wach wird, liegt sie wieder im Bett in ihrem Zimmer mit einem dicken Verband um ihr Knie. Eine Krankenschwester kommt herein und sagt, es ist alles gut verlaufen, unser Arzt weiß, wie man richtig operiert. Kon Kmum ist noch müde, sie ruht sich aus. Als sie später aufstehen möchte, hilft ihr die Krankenschwester dabei. Vorsichtig tritt Kon Kmum auf, gestützt auf zwei Krücken. Jetzt tut das operierte Knie doch weh. Die Schwester hält sie am Arm, während Kon Kmum erste Schritte macht. Es sind nur wenige, dann will sie zurück ins Bett. Das bleibt auch in den nächsten Tagen so. Vorsichtig macht Kon Kmum ihre Schritte, jeden Tag ein paar mehr. Die anderen Mädchen feuern sie an. Sie lacht. Ja, es geht besser, immer weniger tut es ihr weh. Die Mädchen sind nett. Begierig saugen sie auf, wenn Kon Kmum vom Tempel erzählt oder ihnen Wörter aus der fremden Sprache beibringt. Thank you, please und wonderful. Das macht allen Spaß. Dann kommt der Tag, an dem der Arzt den Verband abwickelt. Eine große Narbe läuft über das Knie, aber es sieht nicht mehr verformt aus. Es sieht wieder aus wie ein Knie, sagt Kon Kmum froh. Und Rainer sagt, oh ja, wir beide haben das prächtig hingekriegt. Ich habe gut operiert und du übst prima das Laufen. Sie schauen sich an und lächeln. Ach, wenn doch Mama, Papa und Ang Mai das sehen könnten, sagt Kon Kmum dann leise. Bestimmt machen sie sich zu Hause viele Sorgen, aber das müssen sie gar nicht. Es geht ihr jeden Tag besser. Nach einer Woche steht Rainer wieder vor ihrem Bett, diesmal in normaler Kleidung. »Weißt du, was heute für ein Tag ist?«, fragt er. Kon Kmum schüttelt den Kopf. »Heute geht es nach Hause. Elfi und ich fahren dich zurück.« Da kommen Kon Kmum vor Aufregung die Tränen. Die anderen Mädchen freuen sich mit ihr. Sie rufen »Bye-bye« und winken ihr nach, als sie aufbricht. Einige Stunden später ist sie zurück in ihrem Dorf. Ihre Eltern, Ang Mai und die Nachbarn kommen herbeigelaufen. Sie staunen, als sie aus dem Auto steigt. Ang Mai will ihr helfen, aber das ist gar nicht nötig. Kon Kmum muss sich nur leicht auf die Krücken stützen, den Rest kann sie allein. Sie bewegt das Bein und alle klatschen vor Freude in die Hände. Der Vater überreicht dem Arzt das Geld, das Kon Kmum am Angkor Wat verdient hat, aber das will Rainer gar nicht haben. »Nimm es dazu, dass du eine Schule besuchen kannst«, sagt er. »Das ist wichtig für dein Leben.« Das will Konkmum tun, denn sie weiß, Tänzerin zu werden ist schwierig, ob ihr Knie das aushält. Aber sie hat etwas anderes entdeckt. Sie kann anderen etwas beibringen. Es hat ihr großen Spaß gemacht, den Mädchen im Krankenhaus die fremden Wörter beizubringen. Vielleicht kann sie Lehrerin werden. Dann wäre ihr eines besonders wichtig, den Schülern zu sagen, dass sie niemals aufgeben dürfen, so wie auch sie nicht aufgegeben hat. Das ist es, was sie von ihr lernen sollen. Aufgeben, das darf man nicht. Niemals. Als Rainer und Elfi wegfahren, winkt die Familie dem Auto lange nach. So lange, wie Rainer mit seinem Arm aus dem geöffneten Fenster winkt. Immer kleiner wird das Auto. Dann ist es irgendwann im Schatten des Dschungels verschwunden. Für Konkmum aber scheint die Sonne. Sie ist ein Bienchen, das vielleicht nicht mehr so schnell flitzen kann, aber es wird fleißig sein. Ganz bestimmt. Ihr hörtet »Das Mädchen von Angkor Wat« von Heinrich Poltmann, gelesen von Frauke Pohlmann.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.